Meine sehr verehrten Damen und Herren,
das ist doch eher ein Argument gegen das Gesetz, denn ein Gesetz, das nicht benötigt wird, nicht angewandt wird, braucht auch deswegen nicht beschlossen zu werden.
Es würde vielleicht gut tun, Sie hören zu.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
nun mag dieser Vorgang vielleicht ein Fauxpas gewesen sein.
Trotzdem konnten 10 Morde passieren, Raubüberfälle, Sprengstoffanschläge. Und trotzdem kommen Sie zu der Erkenntnis, dass die V-Leute ganz wichtig sind. Es ist ein Gedankengang, den ich nicht nachvollziehen kann.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wenn Sie sich jetzt nicht mäßigen, erteile ich Ihnen den zweiten Ordnungsruf. Ja, und was dann passiert, wissen Sie.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
aber es ist selbstverständlich, dass am Schluss der Debatte die Finanzministerin sich noch mal zu Wort meldet. Das ist doch parlamentarisch Usus. Und ich beginne.
Parlamentarischer Uso. Nachlese. Die Linke, Bündnis 90, die Grünen, die CDU und die SPD hatten zum Plenum am 1. November 2017 eine Aktuelle Stunde eingereicht. Thema: die aktuelle Situation und Entwicklung im Erfurter Generatorenwerk von Siemens und die Auswirkungen auf Thüringen. Irgendwie weiß man da wohl noch nichts Genaues, aber irgendwie sind trotzdem alle schon in ziemlicher Aufregung. 4 von 5 Landtagsfraktionen schließen sich zusammen und verzichten damit im Prinzip auf die Gelegenheit, ein eigenes, eventuell auch nicht unwichtiges Thema in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Wenn das so ist, dann muss es wohl sehr wichtig sein. Trotzdem scheinen sie alle noch ein bisschen im Dunkeln zu tappen, was die Aufregung natürlich nicht besänftigt. So heißt es in der schriftlichen Begründung der Aktuellen Stunde, Zitat: In den zurückliegenden Tagen wurde durch verschiedenste Presseveröffentlichungen sichtbar, dass das Unternehmen Siemens die Möglichkeit erwähnt, den Standort Erfurt im Rahmen von Verkäufen an einen Mitbewerber zu veräußern. Davon könnten möglicherweise Arbeitsplätze im größeren Ausmaße betroffen sein. Zitat Ende. Den Anfang der Debatte machte nicht möglicherweise, sondern definitiv die Abgeordnete Marion Weizmann von der CDU. Bevor sie aber in diesem Beitrag zu Wort kommt, müssen wir in der Debatte kurz vorgreifen. Es scheint zu einer guten Tradition zu werden, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien, die immer erst am Schluss der Debatte zu Wort kommen, es schaffen, das beste, aktuellste und übersichtlichste Bild der momentanen Situation eines Themas zu zeichnen. In dieser Debatte gelang das dem Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und es klang so.
Meine Damen und Herren, wo stehen wir momentan? Wir schauen auf den 9. November. Am 9. November soll die Vorstandsentscheidung fallen, welche der verschiedenen Szenarien, die aus dem Konzern heraus entwickelt worden sind, am Ende zur Entscheidung geführt werden. Wir haben alle vor rund 2 Wochen mehr oder minder zufällig erfahren, dass geplant ist, 11 der 23 Standorte entweder zu verkaufen oder gar zu schließen. Gerüchteweise, wie als ob irgendeiner von irgendwoher ein Blatt Papier in den Briefkasten steckt.
Und damit wieder zurück an den Anfang und zu Frau Weizmann von der CDU. Sie hatte als Erste die Gelegenheit, das zu sagen, was in dieser Aktuellen Stunde alle noch sagen sollten. Fassen wir diese Punkte mal kurz zusammen. Der Siemens-Standort in Erfurt hat eine große Bedeutung für Thüringen. Deswegen muss er erhalten bleiben. Eine Veräußerung oder Zerschlagung sollte verhindert werden, sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch im Sinne der Beschäftigten, die ihre Arbeit nicht verlieren sollten. An dieser Stelle gehen wir mal in die Rede von Frau Weizmann hinein. Im Folgenden nennt sie Gründe, warum eine Schließung des Siemens-Standortes in Erfurt ihrer Ansicht nach nicht sinnvoll ist.
Es sind die mehr als 700 direkten Arbeitsplätze bei Siemens, die betroffen werden von Veränderungen, und noch einmal so viele bei den 49 Zulieferern in Thüringen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Und wichtige Industriearbeitsplätze tun auch der Landeshauptstadt Erfurt gut, die ja sonst mehr als Verwaltungs- und Dienstleistungsstadt einen Namen hat. Sie sind ein Forschungs- und Entwicklungsstandort sondergleichen. Und ich höre immer wieder von der guten Zusammenarbeit mit den Hochschulen in Thüringen, mit der TU Ilmenau, aber auch mit der FH Schmalkalden. Wissens- und Forschungstransfer, nur das als Stichwort zu nennen. Wir reden darüber und wollen es, und hier an dem Standort gelingt es, und deshalb muss es auch gesichert bleiben. Siemens-Werk, das Siemens-Werk in Erfurt übernimmt aber auch eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe in der Region. Und sie arbeiten marktwirtschaftlich. Die Auftragsbücher sind voll. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und sie sind ein wichtiger Exporteur. 95% wird ins Ausland exportiert.
Obwohl in dieser Aktuellen Stunde viel Einigkeit zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU herrschte, ließ es sich der Abgeordnete Olaf Müller der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen nicht nehmen, zu Beginn seiner Rede eine kleine Spitze in Richtung Opposition zu feuern.
Eine ganz kurze Bemerkung möchte ich mir doch erlauben am Anfang. Also ich freue mich außerordentlich, dass auch die CDU unserem gemeinsamen Antrag zur Aktuellen Stunde noch beigesprungen ist. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das zeigt sehr deutlich, dass es ein gemeinsames Anliegen ist, was wir hier hervorbringen.
Abseits des parteipolitischen Hickhacks versuchte er aber auch etwas Gehaltvolles zur Diskussion beizutragen. Und dabei zeichnete er irgendwie ein sehr uneinheitliches Bild des Unternehmens Siemens. Siemens, das auf der einen Seite den Markt der erneuerbaren Energien fast verschlafen hätte. Siemens, das trotzdem aber technisch doch so gut aufgestellt ist, dass es leicht als Wegbereiter für einen Ausstieg aus der fossilen Energie fungieren kann. Siemens, das sich als Spielball der Interessen der bundesdeutschen Politik entpuppt, weil es sich nicht behaupten kann gegen die Geschäfte der Bundesregierung mit den Anbietern eben jener fossilen Energie. Oder bildlich gesprochen, wäre Siemens eine literarische Figur, dann wäre das Unternehmen nach der Schilderung des Abgeordneten Müller quasi eine verflucht talentierte Schnarchnase, die durch höhere Mächte an ihrer Entfaltung gehindert wird.
Siemens hat viel zu lange nicht auf die sich verändernde Entwicklung in der Energiebereitstellung reagiert. Den Einstieg in die erneuerbaren Energien hat die Konzernleitung lediglich durch den Zukauf von Herstellern international abwenden können. Aber auch dort agierte sie nicht sonderlich glücklich. Siemens ist dabei in der Lage, gerade für die kommenden Jahre die Technologie zur Verfügung zu stellen, die wir benötigen, um einen sukzessiven Abschied aus der fossilen Energiebereitstellung zu bewerkstelligen. Es sind die modernen, kleinen bis mittleren Gaskraftwerke, die über Kraft-Wärme-Kopplung maßgeblich zum Gelingen der Energiewende beitragen können. Wenn, und das sage ich hier mit aller Deutlichkeit, ja, wenn die Bundesregierung nicht mit ihrem Gemurkse an dem EEG in der Vergangenheit und dem Buckeln vor der Kohlelobby das wirtschaftliche Betreiben dieser modernen Gaskraftwerke unmöglich gemacht hätte. Somit ist ein zukunftsträchtiger Markt zumindest in der Bundesrepublik zusammengebrochen. Aber auch international wird dieser Markt schwieriger. Fast alle großen Volkswirtschaften haben erkannt, dass die zukünftige Energieversorgung nur noch aus erneuerbaren Energien erfolgreich sein kann.
Für die Fraktion Die Linke meldete sich der Abgeordnete Dieter Hausold zu Wort. Hausolds Rede war die wohl insgesamt platitüdenreichste in der gesamten Debatte. Ein bisschen was konnte er dann aber doch beisteuern, als er die Folgen des befürchteten Handelns des Siemens-Konzernes skizzierte.
Aber es gibt natürlich auch viele andere unternehmerische und sozusagen technologische Gründe, die uns warnen lassen vor einem solchen Weg, den die Konzernspitze etwa einschlagen würde. Denn was wäre denn die Konsequenz aus einem Verkauf? Ja, es ist doch allgemein bekannt, dass es spürbare Überkapazitäten im Bereich der großen Generatoren auf dem Weltmarkt gibt. Und dann wäre es natürlich mit Sicherheit so, dass vor einem Verkauf vor allen Dingen wesentliche Patente sozusagen dort rausgezogen würden aus dem Unternehmen. Das würde kurz- und mittelfristig in jedem Fall einen Arbeitsabbau bedeuten. Und das würde natürlich auch die hohe Innovationskraft und Kreativität des Erfurter Unternehmens untergraben und sie schließlich verloren gehen lassen.
Sogar der Abgeordnete Thomas Rudi redete den übrigen Fraktionen das Wort und forderte unter anderem den Erhalt der Arbeitsplätze. Allerdings wäre die AfD-Fraktion nicht die AfD-Fraktion, wenn sie nicht irgendeine Argumentation gefunden hätte, die die ganze Geschichte so drehen könnte, dass die übrigen etablierten Parteien den schwarzen Peter zugeschoben bekämen. Diesmal klang das also folgendermaßen.
Fakt ist, dass die Kraftwerkssparte speziell im Bereich großer Turbinen nicht erst seit gestern unter einer stark rückläufigen Nachfrage leidet. Der Weltmarkt ist in den vergangenen 3 Jahren fast um ein Drittel eingebrochen. Die Bestellungen bei Siemens sind in den vergangenen Monaten im Vergleich zu den Vorjahresquartalen teilweise bis zu 40% rückläufig gewesen. Grund für diese Entwicklung ist die sogenannte Energiewende, die durch die Altparteien ordentlich befeuert wird.
Damit wäre das also auch endlich aufgedeckt und wir können weitergehen zum Abgeordneten Matthias Hai von der SPD-Fraktion. Wie so ziemlich alle anderen vor ihm kritisierte auch er die Kommunikation von Seiten der Konzernleitung gegenüber der Belegschaft als äußerst mangelhaft. Anschließend zählte er einige sehr erfolgreiche Projekte des Siemens-Werkes in Erfurt auf.
Es sind Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Herzblut und Engagement eine eigene Produktlinie wie die der Windkraftsegmente eingeführt haben, die bei vielen großen Projekten immer an ganz speziellen Sonderlösungen gearbeitet haben und damit immer großartige Erfolge hatten. Zum Beispiel als Sonderlösung für ein ganz spezielles Biomassekraftwerk in Südfrankreich, das größte seiner Art in Frankreich überhaupt. Zum Beispiel die Endmontage eines Kraftwerks im finnischen Äänekoski, ohne dass ein Großprojekt der finnischen Wirtschaft in der Zellstoffindustrie nicht laufen würde. Zum Beispiel ein Offshore-Projekt für eins der größten norwegischen Erdölfelder in der Nordsee. Es sind Kolleginnen und Kollegen, die nur binnen 6 Wochen, also in kürzester Zeit, einen Replacement-Stator nachliefern konnten für das größte Sonnenwärmekraftwerk der Erde in der Nähe von Las Vegas. Überall auf der Welt, wo solche Projekte gebraucht wurden und werden, steht Siemens dahinter und steckt Erfurt drin. Dieses Werk im Norden unserer Landeshauptstadt konnte, weil es so breit aufgestellt ist, Aufträge anderer Generatorenkunden gewinnen von Hitachi, MAN Turbo, Kawasaki und anderen. Diese Belegschaft ist innovativ. Sie hat das Know-how für all diese Großprojekte mehrfach unter Beweis gestellt. Sie ist flexibel und fachlich auf allen Ebenen exzellent. Wir sind stolz auf das, was hier in Thüringen entstanden ist. Und ich finde, Siemens kann und sollte auch stolz sein auf diese Belegschaft und auf diesen Standort.
Den Abschluss machte Thüringens amtierender Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Er verwies darauf, dass dies nicht der erste Kampf sei, den man um den Erhalt des Werkes in Erfurt ausfechten würde. Auch in seiner Rede gab es ein sonderbares Wechselspiel zwischen Sorge und Optimismus sowie zwischen Lob auf der einen und Äußerungen, die von Beschimpfungen gar nicht mehr so weit entfernt waren, auf der anderen Seite, beides allerdings in Richtung Siemens Vorstand. Grundsätzlich berichtete Tiefensee aber von seiner Arbeit. Er erzählte, was er und andere bisher unternommen hatten.
Sofort haben sich Betriebsrat, IG Metall, Oberbürgermeister der Stadt Erfurt und mein Haus zusammengesetzt, um die Lage zu analysieren. Sofort hat der Herr Ministerpräsident ein Schreiben an den Vorstand Herrn Neike gesandt, 2 Seiten lang, mit sachlichen Argumenten, mit emotionalen Argumenten und auch mit gesellschaftspolitischen Argumenten. Die Chefs der Staatskanzleien haben sich letzte Woche in einer Telefonkonferenz zusammengeschlossen, woraufhin die entsprechenden Ministerpräsidenten sich an Herrn Käser gewandt haben und die Bundeskanzlerin, um Unterstützung zu bitten. Ich selbst habe Kontakt zur Arbeitsdirektorin Frau Kugel aufgenommen, habe mir ausführlich erklären lassen, wie die Lage ist, habe gestern mit Herrn Maas, der für die Sparte zuständig ist, weltweit zuständig ist, den Reformationstag damit verbracht, ihn davon zu überzeugen, dass es nicht der richtige Weg ist, über einen Verkauf nachzudenken.
Und natürlich wäre eine solche Schilderung irgendwie unvollständig, ohne die Erwähnung weiterer Schritte, die auch zukünftig noch zu tun sein würden. Da hatte Herr Tiefensee Folgendes im Angebot.
Wir können zunächst erstmal deutlich sagen, wir wollen in den Entscheidungsprozess einbezogen sein. Zum Zweiten, wir können und wollen deutlich machen, dass wir nicht die einzelnen Standorte gegeneinander ausspielen wollen. Aus diesem Grund pflegen die Ministerpräsidenten den Kontakt. Habe ich engsten Kontakt, beispielsweise mit Martin Dulich. Wir stimmen uns sehr, sehr eng ab, um nicht die Standorte gegeneinander auszuspielen. Es geht darum, deutlich zu machen zum Weiteren, welch hohe Qualität dieses Werk hier in Erfurt besitzt. Und ich bin dankbar, dass die einzelnen Punkte aufgezählt worden sind. Wir haben eine hochqualifizierte, hochmotivierte, mit dem Werk seit vielen Jahren und Jahrzehnten verbundene Belegschaft. Das ist ein Fund. Das verkauft man nicht einfach, das wirft man nicht weg, sondern das versucht man zu halten. Aber Politik muss auch anerkennen, die Argumente, die von der Konzernseite kommen. Es ist wichtig, und das ist auch schon angeklungen, deutlich zu machen, ja, das Geschäft mit den großen Gasturbinen bricht Schritt für Schritt zusammen. Eine Kapazität von 400 pro anno, General Electric, Siemens, italienischer Mitbewerber, 400 in der Kapazität, 100 bis 110 werden pro anno gebraucht. Darauf muss ein Konzern reagieren und es sei dahingestellt, ob er zu spät reagiert hat, ob er nicht hätte viel, viel eher darauf reagieren müssen. Ich habe vorgeschlagen, dass wir intensiv darüber nachdenken, wenn es schon eine solche Stagnation gibt, beziehungsweise einen Preiseinbruch um bis zu 30%, weil eben eine Überkapazität da ist, ob wir nicht dieses Werk parallel zu seinen Kompetenzen mit anderen Produkten in der Automatisierung, in der Digitalisierung, in der Fertigung von stationären Batterien, in der Robotik und wie auch immer so aufstellen, dass es eine Auslastung hat für alle Beschäftigten, die da sind. Und wir werden die Zeit bis zum 9.11. ganz konkret nutzen, diese Vorschläge zu unterbreiten, Betriebsrat und mein Haus, damit es Ansatzpunkte gibt, um in der Zukunft dieses Werk zu erhalten.